Herzlich willkommen. Hi. Wir würden so langsam starten. Willkommen zur Veranstaltung Antifaschismus verteidigen. Solidarisch handeln. Schön, dass ihr da seid. Sowohl hier im Raum als auch zugeschaltet. Gibt es Menschen, die aus der Ferne teilnehmen wollten und das auch gerade machen können. Ich bin Verena und freue mich auf das Gespräch, bin sehr gespannt und will mich gleich zu Anfang bedanken bei allen, die ermöglicht haben, dass wir das heute hier so machen, mit angepackt haben und das finanziert haben. Unter anderem die Rote Hilfe war Teil der Orga und genau, cool, dass wir es machen können. Falls jemand Pipi muss, es gibt, die Toiletten sind eine Etage drunter, ist glaube ich auch ausgeschildert, sonst genau, wir sorgen füreinander. Und es ist so, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird von Radio Nordpol. Wir werden die Aufzeichnung am Ende, wenn wir hier vorne fertig sind, stoppen. Also wenn der Diskussionsteil anfängt oder wir nochmal in Fragen kommen, dann müsst ihr euch keine Gedanken machen. Falls es zwischendrin Verständnisfragen gibt, könnt ihr die trotzdem stellen. Und wenn ihr nicht wollt, dass es auf der Aufnahme es gibt, sagt es einfach vorweg. Dann können wir das rausschneiden und dann könnt ihr trotzdem eure Fragen loswerden und niemand ist auf irgendeiner Aufzeichnung drauf, wo die Person das nicht möchte. Sehr gut. Dann gehen wir doch mal in den Inhalt. Es geht heute um den sogenannten Budapest-Komplex. Dabei geht es darum, dass sich jedes Jahr am 8. Februar hunderte Rechtsextreme aus ganz Europa treffen, zu dem sogenannten Tag der Ehre in Budapest. Und es ist eines der wichtigsten Vernetzungstreffen der Extremrechten und Neonazis in Europa. Sie kommen zusammen in Tarnanzügen, in SS-Uniformen, mit NS-Abzeichen, verherrlichen Wehrmachtssoldaten und ungarische Kollaborateure. Es geht darum, dass da 1945 versucht worden ist, die Belagerung der Roten Armee zu durchbrechen und sie dabei gestorben sind und dem wird sozusagen gewürdigt. Das heißt, sie pflegen ganz klar einen Heldenmythos der Nazi-Armee, einer Nazi-Armee, die eben diesen Zweiten Weltkrieg entfesselt hat, der mehr als 65 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Das Ganze findet aktuell findet das in Ungarn statt, wo es eben die ungarische Regierung Fidesz gibt unter Viktor Orban, der diese irgendwann, also das werden wir später mal besprechen, Denkwanderung sozusagen duldet und Gegenproteste überwacht und abschottet. Das ist so der Kontext, in dem das passiert. Konkret geht es jetzt aber um 2023, wo es zu körperlichen Angriffen auf die Nazis kam und laut Bundesanwaltschaft es eben dort auch zum Teil schwere Verletzungen gegeben hat. Und seitdem laufen eben europaweite Fahndungen gegen 12 Antifaschistinnen, Ermittlungsverfahren, Strafverfahren, unter anderem wegen Mitgliedschaft in kriminellen Vereinigungen und einigen drohen bis zu 24 Jahre Haft. Konkret ist, glaube ich, ein Fall, wo das dann auch nochmal eine größere Öffentlichkeit bekommen hat, dass im Juni 2024 Maya, eine beschuldigte Person, ausgeliefert worden ist, und zwar entgegen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes in so einer Nacht- und Nebelaktion. Und es war schon festgestellt im Februar, dass es war schon klar, dass das nicht so nicht passieren soll und es war unzulässig und trotzdem sitzt Maya bis heute in Einzelhaft. Diese Entscheidung ist gefallen auf Basis im Charta der Grundrechte der EU, wo es eben solche Sachen geregelt werden, wie dass es Folter verboten ist oder erniedrigende Strafen und so weiter nicht in Ordnung sind. Also das ist so die Grundlage, auf der das festgestellt worden ist. Und genau, das höchste deutsche Gericht hat damals gesagt, diese Haftbedingungen sind eigentlich kritikwürdig und wir können uns vorstellen, dass dann insbesondere für eine nicht-binäre Person sozusagen erst recht untragbar. Weil relativ klar war, dass es hohe Haftstrafen geben wird, haben sich fast alle Beschuldigten eigentlich der Festnahme entzogen. Und das ist sozusagen, glaube ich, dann die nächste Welle, die dann auch für uns vielleicht nochmal Aufmerksamkeit produziert hat, ist, dass Ende Januar sich dann nochmal 7 freiwillig der Polizei gestellt haben. Im April kam noch eine Person dazu. Und dann kam es eben dazu, dass die Bundesanwaltschaft gesagt hat, dass es einem deutschen Verfahren Vorrang gegeben werden sollte. Und es wurden eigentlich die Hürden für eine Auslieferung relativ hoch gelegt. Jetzt sind wir in Köln. Viele von euch haben vielleicht in den letzten Monaten den Fall um Zeit verfolgt, wo es das Spezifikum gibt, dass es eben keinen deutschen Haftbefehl gibt. Also darüber können wir heute auch nochmal sprechen, was das jetzt eigentlich konkret bedeutet. Also, heute wollen wir genau darüber reden, was eigentlich diese grenzüberschreitende Kriminalisierung von Antifaschismus bedeutet im Budapest-Verfahren, was die rechtlichen Grundlagen sind, die Kontexte, aber auch welche Rolle Solidarität da spielt und wie sie erfolgreich sein kann, wie wir sie organisieren können. Ich sitze hier, jetzt habe ich schon so viel geredet, möchte mich jetzt erstmal noch bedanken und ganz herzlich begrüßen für diejenigen, die jetzt heute dabei sind und uns diese ganzen Sachen mitgebracht haben. Das ist einmal Anna Busel, Rechtsanwältin und auch Mitglied im RAV. Das ist daneben Matthias Monroy beim ND und schreibt auch in der CILIP. Dann habe ich links von mir Britta Rabe vom Grundrechtekomitee und daneben Uli und Miriam vom Family and Friends, von Family and Friends Hamburg. Genau, schön, dass ihr alle da seid. Vielen, vielen Dank. Zu Beginn würden wir gerne mit einem Video starten. Das ist von den Protesten NS-Verherrlichung stoppen und gibt uns erstmal einen ganz guten Einblick in diese Veranstaltung.
Hier in Budapest gibt es den sogenannten Tag der Ehre, wo sich eben Neonazis aus ganz Europa versammeln und ganz offen NS-Verherrlichung betreiben.
Hallo liebe Antifaschisten und Antifaschistinnen. Ihr seid vielleicht überrascht, dass auch Gäste aus Deutschland und Österreich gekommen sind. Wir sind gekommen, um gemeinsam mit Freundinnen und Freunden aus Ungarn und anderen Ländern ein Zeichen gegen Neofaschismus zu setzen.
I stand here today as a member of the Association of the Persecuted of the National Regime, Federation of Anti-Fascists, VVN-WDA. It is the oldest and largest anti-fascist organization in Germany. It was founded after the Second World War by survivors, resistance fighters, partisans, and members of the army of the anti-Hitler coalition.
Wir möchten heute hier gemeinsam den Opfern des faschistischen Terrors gedenken. Im Zweiten Weltkrieg wurden auch in Ungarn große Teile der ungarischen Bevölkerung, darunter vor allem Jüdinnen, Romja und Andersdenkende, ghettoisiert, deportiert, mussten Zwangsarbeit leisten und wurden brutal ermordet. Hier am Ufer der Donau sind an dem Denkmal Schuhe am Donauufer symbolhaft 60 Paar Schuhe aufgereiht. Sie zeugen von den Massakern an jüdischen EinwohnerInnen in den Wintermonaten 1944 und 1945, die überall in der Stadt stattfanden. Zwischen 2600 und 3600 Menschen wurden entlang des Donauufers hier aufgereiht und reihenweise in den Fluss hinein erschossen. In Budapest wird die Zahl der Jüdinnen, die untertauchten und sich verstecken konnten, auf 25.000 geschätzt. Wir wollen an all die Betroffenen der faschistischen Gewalt erinnern. 77 Jahre nach dem Ende des deutschen Faschismus und seiner Kollaborateure wollen wir das Erinnern als Mahnung verstehen, welche menschenverachtenden und katastrophalen Auswirkungen der Faschismus hatte. Wir wollen das Erinnern als Aufforderung verstehen gegen Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus und jede Form von Abwertung menschlichen Lebens einzuschreiten. Die Geschichte lehrt uns, Antifaschismus muss die Grundlage unserer Gesellschaft sein. Erinnern heißt kämpfen. Nie wieder Faschismus.
Oh!
ist der sogenannte Tag der Ehre, so wird er von den Nazis bezeichnet. Damit erinnern die Nazis an einen Versuch der Wehrmacht und ihrer Verbündeten, aus dem von der Roten Armee belagerten Budapest zu entkommen am Ende des Zweiten Weltkrieges.
That happened that day that in the German and some Hungarian troops from the castle tried to escape, but most of them was died in the first hours. And then the Nazis, they make meets everywhere about their past, and then they found 20 years ago, more than 20 years ago, that date.
Das ist ein Event, das findet seit 1997 statt, damals organisiert von Blood and Honor in Ungarn, und seit ungefähr auch der gleichen Zeit gibt es auch eine große Beteiligung aus Osteuropa, aber auch insbesondere aus Deutschland, teilweise auch mit Beteiligung von Übersee. Für die Nazis ist das ein zentrales Ereignis im Jahr, also was sie nutzen, um sich vor allem auch international zu vernetzen und eben hier auch öffentlich halt ihre menschsprachende Ideologie zur Schau zu stellen. Insbesondere wird dann teilweise auch in den vergangenen Jahren werden aus Reden Adolf Hitlers zitiert und damit implizit auch damit gedroht, halt, die Verbrechen der Vergangenheit auch wieder zu wiederholen.
Das Nazi-Gedenken, wo im Prinzip der Wehrmacht und ihrer ungarischen Verbündeten gedacht werden soll, also wo die Wehrmacht glorifiziert wird, war eigentlich verboten dieses Jahr. Wir mussten feststellen, als wir auf die Burg gekommen sind, dass die Nazis trotz des Verbots sich dort versammelt haben. Man hat gesehen, wie sicher sie sich dabei fühlen, dass sie sich hier in der Stadt frei bewegen können und dass sie dort trotzdem aufmarschiert sind, dass sie auch dort von ihrer zu ihrer Wanderin sozusagen, Wanderung muss man ja Anführungszeichen setzen, aufbrechen werden heute, wo sie sich sozusagen, naja, wie so eine Art Reenactment betreiben, ne? Also wo sie im Prinzip deutsche Wehrmacht spielen, inklusive entsprechender Uniformen.
Es ist nicht nur das Gedenken, was die Nazis hier organisieren, sondern das ist im Grunde genommen so ein gesamter Eventkatalog in diesen Tagen. Es gibt ein Rechtsrockkonzert und es gibt insbesondere auch eine historische Wanderung, die hier stattfindet, also wo die diesen Weg des Ausbruchsversuchs halt nachwandern. Und insbesondere damit haben sie in der Vergangenheit auch Anschluss an so rechtskonservative Kreise gefunden, die da teilweise mit Familien und Kindern halt da quasi mitmarschiert sind.
Since the beginning of the Nazi demonstration Day of Honor, there is always a God demonstration, sometimes bigger, sometimes smaller. It's always changing, sometimes there's only 50 people, but 2 years ago there was something about 500 anti-fascist demonstrations. That 2 years ago there was more anti-fascist than Nazis.
Wir waren damit konfrontiert, dass sie sich da auch heute Mittag schon aufgebaut haben. Wir konnten ihnen aber auch zeigen, dass wir da sind, wir waren laut, wir haben sie gestört. Ich denke, es ist wichtig, sich da aufzubauen mit unseren Fahnen, mit unseren Parolen und klar zu machen, dass wir uns von ihrem martialischen Gehabe nicht beeindrucken lassen. Ich habe großen Respekt vor den Genossinnen hier in Ungarn und natürlich ist es für eine antifaschistische Linke hier in Budapest nicht einfach offen auf die Straße zu gehen, und ich habe großen Respekt, dass sie das trotzdem tun, und ich finde es total wichtig, dass das supportet wird, und ich denke, für uns ist das ein Grund, nicht nachzulassen, sondern unsere Aktivitäten in der Richtung zu intensivieren, uns anzuschauen, was sonst in Europa passiert. Es gibt ja weitere Aufmärsche, und wenn irgendwie möglich, diese Kristallationspunkte der Neonazi-Szene verhindern, solange das noch möglich ist.
We are in the same side, and there is people, there are people in other countries also who has the same aim. And also important that exchange about the theory, so that what is happening in Hungary, East Europe in general, what does it mean, the system has more and more fascist element, and then and also about the anti-fascist, the perspective and the possibilities of the anti-fascist fight. So keep in touch, and the international solidarity, to feel the international solidarity is very important and deep over.
Dieses Videos aus dem Jahr 2022. Vielleicht mag einer von euch eine Person ein paar Sätze dazu sagen. Es sind ja 3 Jahre vergangen. Wir werden gleich nochmal darüber sprechen, was 23 im Konkreten passiert ist. Wir werden über Maya und Ungarn sprechen, aber vielleicht wollt ihr ein paar Sätze zu den Folgejahren sagen.
Ja, vielleicht nur als Ergänzung auch. Also es gab natürlich in den letzten Jahren auch einerseits den Aufmarsch von den Faschisten, aber auch weiterhin Gegenproteste, wo es so ungefähr an die 500 Menschen waren, die da auch waren. Und der Erfolg davon ist schon, dass sich in den letzten 3 Jahren zumindest die Faschisten nicht von der Burg losgehen konnten. Also dass diese Burg als ja doch recht zentraler Ort ihnen genommen wurde. Eine andere Geschichte noch vielleicht ist auch, dass das ja immer so getarnt war. Dieser Marsch ist quasi getarnt als so eine Naturwanderung. Und es gab auch von der ungarischen oder von der Budapester Tourismusbehörde gab es Zuschüsse 2023 für den Aufmarsch der Faschisten von insgesamt immerhin 18.000 Euro, was relativ viel ist. Das ist dann 24 gestoppt worden. Also obwohl es auf der einen Seite die gute Bedingungen haben, in Ungarn solche Aufmärsche zu machen, haben auch diese Gegenproteste dazu geführt, dass es nicht mehr so, also ja, dass zumindest diese Förderung, dass auch die Burg da nicht mehr so genommen worden ist und dass es einfach wesentlich mehr in der Öffentlichkeit jetzt ist. Das wollte ich nur als Ergänzung dazu sagen. Konkret, was 23 war, da reden wir ja noch drüber. Und auch der Vorwurf, wer da angegriffen wurde, dass es eigentlich nur Wanderer, Musiker, Touristen waren, die zufällig da lang gingen und die dann irgendwie körperlich angegriffen wurden. Das ist ja Teil von dem, um was es hier auch geht, dass dem natürlich nicht so ist, sondern es waren alles Leute, die auch bei diesem Tag die Ehre dabei waren, organisierte Faschisten oder Musiker, dieser vermeintliche Musiker, der in einer Rechtsrockband spielt in Ungarn, die auch mit Blood and Anna zusammenhängen, also sozusagen fest in diesen Strukturen auch mit verbandelt ist.
Ja, vielen Dank. Also das wird sich jetzt so ein bisschen durchziehen, aber das kann man, glaube ich, auch recht klar zeigen oder sagen, dass die ungarische Regierung diesen Geschichtsrevisionismus der Nazis duldet, zum Teil teilt und stattdessen die antifaschistische Bewegung immer wieder versucht klein zu halten. Genau, und am 9. Februar 2023 kam es bei diesem Tag der Ehre, beziehungsweise am Tag danach, zur Auseinandersetzung mit Nazis und es kam zu Festnahmen von Antifaschistinnen in Budapest. Vielleicht kann da noch mal eine Person von euch gleich sagen, was genau da passiert ist und was vorgeworfen wurde, damit wir dann sozusagen weitermachen können bei Maya und der Festnahme in Berlin. Also was war jetzt so das allererste, was wir davon gehört haben, was dann sich verhandelt worden ist?
Ja, also es wurden währenddessen an diesem Wochenende wurden 3 Personen festgenommen, denen vorgeworfen wird, für schwere Körperverletzungen verantwortlich zu sein von eben den besagten 9 Personen, um die es hier geht. Schwer heißt jetzt, niemand von denen hat bleibende Schäden, wobei einer jetzt in der Verhandlung, auf die wir noch kommen, ausgesagt hat, er hätte irgendwie ein Taubheitsgefühl in der Wange, aber das ist so ungefähr die Liga, über die wir sprechen. Also 3 Personen wurden gleich festgenommen. Insgesamt gehören zu diesem Budapest-Komplex 18 Personen. Und also es ist aber ein bisschen schwierig zu zählen. Nach meiner Erzählung sind 2 noch untergetaucht. Also die 3, die dort festgenommen wurden, ist Tobi, der in Berlin lebt, der sein Verfahren auch schon gehabt hat. Und dann bei der, nachdem er seine Strafe abgesessen hat, dann in Berlin festgenommen wurde, als er dann nach Deutschland gereist ist, um dann hier wieder ein Verfahren zu bekommen. Und eine andere Person, die Haftverschonung bekommen hat, und eine Italienerin, über die wir auch noch zu sprechen kommen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen.
Genau, Maya wurde also festgenommen, Dezember 23 war das, und nach Ungarn ausgeliefert. Und das Bundesverfassungsgericht hatte 1 Stunde, glaube ich, nachdem diese Auslieferung war, dann entschieden, dass das nicht zulässig ist.
Maja sitzt seitdem in Ungarn, in Haft. Wer hat diese Verschleppung angeordnet und wie deuten wir das eigentlich sozusagen rechtlich, dass sowas geht und passiert? Dann sage ich da kurz was dazu. Also das läuft so, dass eine Generalstaatsanwaltschaft, in dem Fall war es die Generalstaatsanwaltschaft Berlin, beantragt hat, dass Maja ausgeliefert werden soll nach Ungarn, und das Kammergericht, das wäre hier das Pendant des Oberlandesgerichts, also das höchste Gericht sozusagen im ordentlichen Rechtszug, hat gesagt, die Auslieferung nach Ungarn ist zulässig. Dieser Beschluss wurde den Verteidigern übersandt, und weil es in diesen Auslieferungsverfahren keine weitere Möglichkeit der Beschwerde gibt, das ist einzigartig, das gibt es in anderen Ländern durchaus, aber in Deutschland nicht, ist es völlig üblich, dass man dann eigentlich nochmal beim Bundesverfassungsgericht eine Überprüfung dieser Entscheidung beantragt. Und es war total klar, dass die kommen wird, und ist auch super schnell eingereicht worden. Das wussten alle. Also es wussten in der Nacht bereits, als die ganzen Vorbereitungen liefen, Maja zu verschleppen, war klar, es wird eine einstweilige Anordnung beantragt werden beim Bundesverfassungsgericht durch die Verteidiger. Und trotzdem und trotz dieses Wissens ist die Organisierung der, ja, ich nenne es Entführung, Verschleppung nach Ungarn durchgeführt worden. Das ist insofern einzigartig, weil es gibt nicht wenige Auslieferungsverfahren in diesem Land, und es ist total üblich, dass man das abwartet. In diesem Fall hat man es nicht abgewartet, und man muss, glaube ich, eine Besonderheit schon bedenken. Das war ein Zeitraum oder ein Zeitpunkt, als das erfolgte, als gerade Fußball, was war das, WM, glaube ich, auf jeden Fall Fußball-WM, glaube ich, war, genau. Und das sage ich deshalb, weil die Polizei in vielerlei Hinsicht organisatorisch behauptet hat, in ganz vielen, hoch beschäftigt zu sein. Und es ist nicht so einfach, mal so schnell eine Auslieferung zu organisieren. Das heißt, weshalb ich das sage, es war vorbereitet, dass das von Beschluss des Kammergerichts und dann sofort die Auslieferung nach Ungarn mit wenigen Stunden Durchlieferung durch Österreich, Übergabe an die ungarischen Behörden, das muss von langer Hand geplant worden sein. Sonst hätte es in diesen Zeiten, wo es durchaus nicht wenig Beschäftigung gab, für die Sicherheitsbehörden in Deutschland nicht so schnell funktionieren können. Und insofern war das eine einzigartige Angelegenheit, die aber auch zeigt, welcher politische Wille dahinter gestanden haben muss, dass der Beschluss des Kammergerichts mit so einer Eiligkeit umgesetzt wird, damit er auf jeden Fall vollzogen wird.
Eine Sache, die ich vergessen hatte zu sagen, die natürlich für das Verständnis wichtig ist: Die Leute sind nicht nur wegen gemeinschaftlicher schwerer Körperverletzung angeklagt, die sie mit Schlagwerkzeugen begangen haben sollen, sondern sie sollen das ja auch geplant haben, und die Anklagen sind auch, dass sie Mitglied einer kriminellen Vereinigung sind. Und das Ganze, um das Ganze zu verstehen, muss man das Wort Antifa Ost auch nochmal nennen und kurz erklären. Antifa Ost ist ja so ein eigener Verfahrenkomplex hier in Deutschland, wo es auch schon ein großes Verfahren und eine Verurteilung gegeben hat. Letztes Jahr in Dresden, also rund um Lina E., die euch vielleicht ein Begriff ist. Und diese Vereinigung, um die es hier geht, die wird quasi konstruiert als, ich will nicht meinen eigenen Stempel draufdrücken, aber sozusagen aus diesem Milieu gegründet worden. Und diese Vereinigung, derer auch die Menschen aus Italien sind, ja, also von den 18 Leuten, die haben 4 Staatsbürgerschaften, die meisten sind Deutsche. Dann gibt es Menschen aus Italien, eine Person aus Albanien, der aber schon ganz lange nicht mehr dort lebt. Und ein Mensch mit syrischer Staatsangehörigkeit. Und diese Vereinigung aus diesen Menschen soll in Deutschland gegründet worden sein.
Ich, Britta. Du hast für das Grundrechtekomitee schon mal einen Prozess in Ungarn beobachtet. Da ging es um einen jungen Migranten, der dann 7 Jahre Haft bekam. Mich würde interessieren, worum ging es da? Vielleicht auch, was sind so deine Erfahrungen sozusagen mit ungarischer Justiz, mit Prozessbegleitung? Und dann vielleicht aber auch hat das, also was hat das jetzt vielleicht auch mit dem zu tun, was wir über Maya und die Haftbedingungen und ähnliches wissen?
Ja, genau. Ich war das erste Mal 2017 in Ungarn und habe dort Prozessbeobachtung gemacht und das Jahr darauf auch. Anlass war, waren Prozesse gegen die sogenannten Röske 11. Röske ist der Grenzübergang Serbien-Ungarn. Und das Ganze hat sich zugetragen im langen Sommer der Migration, also Mitte 2015, als 11 Personen willkürlich an der Grenze zu Ungarn aufgehalten worden sind. Also wir erinnern uns vielleicht, damals sind Hunderttausende einfach über die Balkanroute Richtung Norden gelaufen, zu Fuß, und hatten auch schon mehrere Wochen Reise hinter sich. Und dort an dem Grenzübergang Röske war es damals so, dass plötzlich die Grenze zugemacht wurde. Und dort waren eben Menschen mit ihren Eltern, mit ihren Kindern, also wirklich große Familien, die eigentlich eben einfach weiter wollten. Und damals wurde dann eben die Grenze zugemacht und die Menschen wussten überhaupt gar nicht, konnten erstmal gar nicht sehen, was passiert vorne eigentlich, ne? Große Menschenmengen und so weiter. Und es gab irgendwann so eine ganz große Unruhe. Dann hat die Polizei dort, die ungarische Polizei, angefangen, die Menschen mit Tränengas zu beschießen und willkürlich festzunehmen. Und das hat eben 11 Personen getroffen, diese Röske 11, die ich eben schon erwähnt hatte, verschiedene Personen aus dem Irak, aus Syrien, die dort willkürlich, die sie kannten sich auch gar nicht, die sind dort festgenommen worden, eine Person im Rollstuhl, die aus dem Rollstuhl gerissen wurde und einfach sozusagen als Körper getragen wurde, und die sind alle im Knast gelandet. Und denen wurde illegaler Grenzübertritt vorgeworfen und eine Person wurde später festgenommen, das war Ahmed, dem wurde Terrorismus vorgeworfen. Die wurden dann in Szeged, das ist ein Ort in der Nähe von Röske, angeklagt und hatten Prozesse. Die wurden dann zu 1-2 Jahren Haft verurteilt, aber Ahmed zu 10, weil er eben als Terrorist damals angeklagt war, und zwar weil er dort angeblich Polizei angegriffen hatte und so. Es gab aber Videos, die das Gegenteil bezeugen, und es war auch klar, dass er eigentlich als Übersetzer fungiert hat, weil er auch Englisch spricht, während die anderen eben Arabisch gesprochen haben. Bei Ahmed ist die Geschichte, das ist auch nochmal vielleicht tragisch, er lebte damals schon mit seiner zukünftigen Frau in Zypern und wollte eigentlich nur seine Eltern aus Syrien abholen und übers Meer bringen. Also die haben sich in der Türkei getroffen, sind zusammen ins Boot gestiegen, haben die Reise gut überstanden. Also alle Familienmitglieder haben sich natürlich totale Sorgen gemacht. Die sind dann angekommen auf dem Festland und dann ging es eigentlich erst richtig los, ne? Also die waren eigentlich alle schon erleichtert und dann ist halt diese jahrelange Tragödie da geschehen, dass Ahmed eben in Ungarn inhaftiert war und für Terrorismus 10 Jahre angeklagt, also erst 10 Jahre gekriegt hat. Dort das Problem ist eben das, was auch immer schon vorgeworfen wird und angemerkt wird, dass das mit der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn halt besonders problematisch ist. Also dieser Terrorismus und dieser Rassismus gegen Ahmed und die anderen, also er syrischer Staatsbürger, wurde halt genutzt, wurde wirklich politisch in allen Medien und so hoch und runter genutzt und eben als so ein, also genau wie man diesen Migrationsdiskurs vielleicht jetzt auch hier kennt, in besonderem Maße halt als Massenmigration, diesen ganzen Quatsch eben halt vorgeworfen und diese Terrorismuskarte gespielt. Und es war klar, dass der Prozess, den wir da beobachtet haben, eben auch nicht rechtmäßig abgelaufen ist, dass Beweise nicht zugelassen worden sind, Ahmed wurde nicht angehört und so. Genau, und wir haben eben diesen Prozess beobachtet und dass es ja eine Schwierigkeit ist, dass dort ungarisch gesprochen wird. Das heißt, es ist gar nicht so einfach. Wir hatten damals guten Kontakt, weil recht viele internationale Leute auch in Ungarn studiert haben, in Budapest studiert haben oder überhaupt dort sich aufgehalten haben. Das ist ja längst nicht mehr so, weil ziemlich viele Leute aufgrund der politischen Bedingungen dort nicht mehr leben und eben weggezogen sind. Und was das Ganze mit heute verbindet, ist, dass es auf der einen Seite natürlich einerseits um diese Haftbedingungen geht und auch um das, was dort vor Gericht in Ungarn passiert, dass wir natürlich denken, wenn das damals bei Ahmed so gelaufen ist, dass Beweise nicht gewürdigt werden, dass Sachen nicht angehört werden, dass überhaupt sehr einseitig dort argumentiert wird und so weiter, dann erwarten wir das natürlich jetzt auch bei den Prozessen, bei etwaigen Prozessen in Ungarn. Und Maja hat ja den Prozess gerade dort. Und das andere sind die Haftbedingungen. Damals, Ahmed war eben auch in Isolationshaft, durfte nie raus, wurde von rechten Schließern geschlagen und so weiter. Und er konnte auch ganz schlecht darüber berichten, weil es war natürlich klar, dass alles abgehört wird. Der hatte so wenig Besuch, wenig Kontakt und der konnte gar nicht frei sprechen. Und das wird natürlich diesmal auch so sein, dass wir erwarten müssen, dass die Leute, die dort inhaftiert sind, sozusagen nicht alles erzählen können, was dort passiert. Und das hat mich damals veranlasst, halt diesen Prozess zu beobachten. Es hat mich jetzt eben veranlasst, auch mich gegen diese Auslieferung von Maja einzumischen, als Grundrechtekomitee und jetzt eben auch bei SAID.
Wir haben jetzt schon angerissen, dass es eben nicht zuletzt komplex heißt, weil es eben auch viele Menschen betrifft. Ich würde einmal den Blick zu Ilaria Salles werfen wollen. Das ist eine italienische Aktivistin, die halt im Rahmen dieses Budapest-Komplexes nochmal besondere Aufmerksamkeit sozusagen erlangt hat, doof formuliert, und wurde eben auch im Februar 2023 festgenommen. Und da, was wir da beobachten konnten, war eigentlich internationale Kritik, und zwar aufgrund der Art und Weise, wie dieser Prozessauftakt gelaufen ist. Vielleicht kennen manche Leute die Erzählung oder die Bilder, sozusagen, dass es Fesseln gab, dass es wie an einer Leine die Person in den Gerichtssaal geführt worden ist, und auch die Haftbedingungen wurden eigentlich sehr klar als unmenschlich kritisiert. Und es hat in Italien mindestens einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Und hat eine ganz, da folgt noch eine Kette an Sachen, über die wir vielleicht später nochmal sprechen können, wenn wir auch uns nochmal näher mit Ilaria beschäftigen. Aber sie sitzt sozusagen, sie sitzt jetzt im Europäischen Parlament. Wir haben Gino. Gino wurde in Paris Anfang April hat das Urteil bekommen und wird nicht nach Ungarn ausgeliefert. Und es gibt noch mehr Fälle, es gibt Gabriele, Hanna und so weiter. Vielleicht könnt ihr uns da gleich noch ein paar Sätze zu sagen. Worauf ich hinaus will, ist, wir haben andere Fälle gesehen und deren Verläufe, wie reagiert worden ist, wie das rezipiert wurde, was organisiert werden konnte. Wie gucken wir jetzt drauf, wenn es um Zaid geht, der eben bis vor kurzem in Ossendorf saß? Und in welchem Zusammenhang stehen solche Urteile? Also sowohl... das Urteil in Bezug auf Maja für Zaid, hat das überhaupt was zu bedeuten oder nicht, weil er eben kein deutscher Staatsbürger ist? Wie sieht es da aus? Vielleicht erstmal Anna, vielleicht kannst du ein paar Sätze zu Zaid und dem Stand des Auslieferungsverfahrens sagen und vielleicht auch einen Satz noch, warum du das weißt. Ich habe dich erstmal nur als Rechtsanwältin vorgestellt.
Also ja, wissen tue ich das, weil ich Zaid verteidige, zusammen mit zwei weiteren Kollegen. Ich hole ganz kurz aus, damit man es versteht. Wir wissen, okay, das Verfassungsgericht hatte gesagt, der Fall von Maja, das war zumindest zum damaligen Zeitpunkt, war der Beschluss des Kammergerichts aus Sicht des Verfassungsgerichts verfassungswidrig, weil das Kammergericht nicht ordentlich geprüft hatte, ob es nicht tatsächlich zu Menschenrechtsverletzungen kommen wird in Ungarn. Das war so der Stand, als sich unter anderem auch Zaid dazu entschlossen hat, sich zu stellen, zusammen mit weiteren. Und eigentlich war bei allen die gleiche Situation. Das heißt, sie wussten, sie werden einmal durch einen europäischen Haftbefehl aus Ungarn gesucht. Und zweitens gibt es ein Ermittlungsverfahren in Deutschland, das hatte Matthias vorher schon mal kurz erwähnt, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, weil die Bundesanwaltschaft davon ausgeht, dass diese kriminelle Vereinigung, das ist so dieser ganze Kontext Antifa Ost, hier in Deutschland gegründet worden ist. Und so stellte sich auch Zaid hier in Köln. Und dann war relativ schnell klar, dass es bei Zaid im Vergleich zu allen anderen keinen Haftbefehl aus Deutschland geben wird, weil, und das ist dann die Begründung gewesen, die die Bundesanwaltschaft geäußert hat, weil es sich bei Zaid nicht um einen deutschen Staatsangehörigen handelt und im weiteren Verlauf dann die Auffassung vertreten wurde, dass die Bildung einer kriminellen Vereinigung zwar wohl in Deutschland stattgefunden haben soll, aber das nicht den Schwerpunkt der Taten bildet. und deswegen Deutschland nicht zuständig sei für das Verfahren von Zaid, weil der Tatort in Ungarn ist und Zaid kein deutscher Staatsangehöriger ist und die vermeintlich Geschädigten auch keine deutschen Opfer sind. Also um es kurz zu sagen, wurde eine Unterscheidung getroffen zwischen den anderen, obwohl alle mit den gleichen Straftaten konfrontiert sind, also mit den Straftatvorwürfen konfrontiert sind, weil Zaid syrischer Staatsangehöriger ist. Um es salopp zu sagen, kann man sagen, im Fall von Zaid wurde halt gesagt, obwohl man es rechtlich immer anders begründen kann, ihn brauchen wir nicht hier im Zuge der Verhandeln der kriminellen Vereinigung und der Frage der Körperverletzungsdelikte, sondern das kann Ungarn machen. Den wollen wir ausgeliefert haben. Und so begann das Auslieferungsverfahren bei Zaid. Momentan ist der Stand der, dass er haftverschont wurde. Die Haftverschonung ist deswegen erfolgt, weil das Kammergericht in Berlin sich nicht sicher ist, ob sie zuständig sind für die Entscheidung. Das hat was damit zu tun, dass es eine weitere Festnahme gab im Herbst letzten Jahres, über die hatten wir auch noch nicht gesprochen, von Johann. Und in dem Fall hat das Oberlandesgericht in Jena gesagt, eine Auslieferung nach Ungarn ist nicht zulässig. Deswegen hat ein anderes Oberlandesgericht gesagt, wir liefern nicht aus nach Ungarn. Und jetzt gibt es zwei Gerichte und in so einem Fall muss entschieden werden, welches ist denn jetzt eigentlich zuständig. Und weil das Zeit dauern wird, ist das Verfahren insofern jetzt erstmal eine Haftverschonung eingetreten, was natürlich total gut ist, weil jeder Mensch, der nicht in Haft sitzt, ist erstmal besser. Hat aber überhaupt keinerlei Aussagekraft darüber, dass die Gerichte oder auch die Generalstaatsanwaltschaft, ob es nun dann Berlin sein wird, werden wir dann sehen, davon ausgehen, das haben sie auch klipp und klar bisher gesagt, dass eine Auslieferung nach Ungarn zulässig ist. Und auch im Haftverschonungsbeschluss steht nochmal deutlich drin vom Kammergericht Berlin, eine Auslieferung nach Ungarn halten wir nicht von vornherein für unzulässig. Das Verfassungsgericht hat zwar gesagt, dass es da womöglich Probleme geben könnte mit menschenrechtlichen Garantien und so, aber das Kammergericht meint, das können sie ausbessern, indem sie nochmal ein bisschen gründlicher gucken und im Zweifel bessere Garantien vom ungarischen Staat einfordern. Das heißt, die Auslieferung droht nach wie vor, also es ist nicht so, wie es manchmal auch so ein bisschen kolportiert wird, als wäre da jetzt so klar, wegen dieser verfassungsgerichtlichen Entscheidung sei jetzt eine Auslieferung nach Ungarn nicht mehr verfassungsrechtlich zulässig, sondern das Kammergericht sieht es sehr deutlich anders und sagt zumindest, ist es durchaus im denkbaren Bereich, weil man auch in Ungarn irgendwie menschenrechtlich untergebracht werden kann, menschenrechtskonform untergebracht werden kann. Und über die Frage dessen, dass da die vielleicht, was jetzt auch Britta gerade nochmal ansprach, wahrlich alles andere als ein faires Verfahren drohen wird, was wir sehen am Fall von Meyer, denn wenn man noch nicht mal die Akte einsehen kann, geschweige denn, wie man da vorgeführt wird, noch dazu, dass es ein Richter ist, der für alle Fälle zuständig ist und 24 Jahre verhängen darf, das ist die Strafe, die in Ungarn droht, das sind alles Punkte, die könnte man sich als deutsches Gericht durchaus mal überlegen, wie es das französische Gericht zum Beispiel getan hat und gesagt hat, das scheint uns irgendwie nicht mit rechtsstaatlichen Garantien übereinzustimmen und deswegen Cino nicht ausgeliefert hat. Das ist der Stand bei Zaid.
Vielleicht nochmal mit Blick auf euch alle. Ich habe das ja so ein bisschen beschrieben, wie das bei Idalia lief, wie es bei Gino lief, hast du jetzt auch nochmal genannt. Es gibt noch Gabriele, Hanna, vielleicht könnt ihr ein paar Sätze dazu sagen, wie Verläufe sind oder wo Sachen offen sind, wo sich Dinge abzeichnen.
Ich ergänze vielleicht kurz zu Gabriele. Gabriele ist ein Antifaschist aus Mailand und der hatte auch ein Verfahren und war mit Fußfesseln schon festgesetzt zu Hause, konnte noch arbeiten gehen und so in Mailand und kriegte dann auch dieses Auslieferung, nee, wie heißt das, Überstellungsbegehren aus Ungarn. Und dann hat der zuständige Staatsanwalt in Mailand, das ist ein ehemaliger Richter am Strafgerichtshof in Den Haag auch gewesen, Kuno Tafusser, der hat sich dann ganz stramm dagegen entschieden und ganz klar auch in der Öffentlichkeit später da immer Stellung zu bezogen. Das ist eine schlampig gearbeitete Vorgabe gewesen und es ist auf gar keinen Fall konform mit den Standards, die in Italien gelten. Das ist ja eine Fußball-Rauditum oder sowas in Italien. Das ist irgendwie eine völlig absurde Konstruktion, die er dann in den Akten lesen konnte. Da hat jemand ein paar Platzwunden, geht 2 Tage später zur Arbeit und jetzt soll er ja nach Ungarn ausgeliefert werden, wo 24 Jahre stehen. Macht da gar nicht mit, hat er im Interview in der Zeitung dann später auch nochmal wiederholt, er lässt sich da nicht zum Handlanger machen, hat auch so ein bisschen Bühnenqualität der Mensch, aber auf jeden Fall hat er so eine Position vertreten, wo man erstmal sich schüttelte und hat dann nicht nur das abgelehnt, den Gabriele auszuliefern, sondern hat ihn sogar auch freigestellt. Also der ist dann ohne Fußfessel jetzt weiter unterwegs, hat natürlich immer noch das offene Verfahren, aber der hat eine klare Position bezogen und auf den kommen wir vielleicht später auch noch, wir schieben jetzt immer ein bisschen vor uns hin, aber diese Person ist insofern wichtig, weil wir den später einladen konnten nach Deutschland und der jetzt in verschiedenen Gremien auch schon nochmal seine Position vertreten hat. Und wie gesagt, als ehemaliger Richter am Strafgerichtshof Den Haag ist es natürlich auch eine Hausnummer, wenn man da jetzt nochmal aus solchen Gremien Leute findet, die auch sich positionieren und da auch ein bisschen mitmischen im Kontext.
Die andere Frage war gerade Hanna.
Wolltest du noch mal was zu Hanna sagen?
Zu Gabriele fällt mir auch noch ein, also da, sein Verfahren wird jetzt trotzdem geführt, aber in Abwesenheit. Also ja. Das ist auch möglich. Genau, dann gibt es Hanna S. aus München, die auch diesem Komplex zugerechnet wird, eine Kunststudentin. Und sie ist die Einzige, die keinen Haftbefehl aus Ungarn hat. Also ich hoffe, ihr kommt noch mit. also bei Seid ist es so, er hat keinen Haftbefehl aus Deutschland. Deswegen sagt Deutschland, verkürzt gesagt in meinen Worten, dann kann er ja in Ungarn prozessiert werden. Und bei Hanna ist es eben so, aus Gründen, die wir nicht kennen, dass es keinen ungarischen Haftbefehl gibt. Und deswegen hat die Bundesanwaltschaft das Verfahren an sich gezogen, wegen besonderer Bedeutung. Und zwar mit dem Wording unter anderem auch, weil durch die Schwere der Tat, was sie da in Ungarn gemacht haben, ist geeignet, das Ansehen der Bundesregierung nachhaltig zu schädigen und um das wieder aufzupolieren. Das ist eine gängige Formulierung, die gern benutzt wird, wenn also zum Beispiel auch Ausreiseverbote verhängt werden, wenn man zu irgendwelchen Protesten fahren will oder so. Das ist einigen von euch vielleicht auch schon passiert. Auf jeden Fall wird gegen sie jetzt seit Februar in einem Hochsicherheitstrakt in München verhandelt und sie hatte oder hat auch noch einen Mordvorwurf, also versuchter Mord. Es scheint so ein bisschen so zu sein, dass das auch der Richter bedenklich findet, also weiß ich nicht, wurde zumindest so berichtet. Und das Verfahren ist aber ganz interessant, also weil das das erste ist, was quasi dazu auch in Deutschland geführt wird. Es gibt eine Prozessbeobachtungsgruppe, die jetzt schon 15 Prozessberichte online gestellt hat. Die Webseite von denen ist alle Antifas oder antifa.noblogs.org. Das ist ganz interessant, weil so dort auch zum Beispiel der Mensch, über den hier eben schon mal gesprochen wurde, das angebliche Opfer, Laszlo Dudak, ist ein bekannter Rechtsrocker, der sich dann auch im Prozess, das muss letzte Woche gewesen sein, hat sich da auch quasi als Tourist sozusagen präsentiert, der so zufällig da irgendwie da was abgekriegt hat. Und dann wurde er aber ganz gut ausgefragt und hat dann quasi auch zugegeben, dass die schwarze Mütze nicht irgendeine Mütze war, sondern halt so eine, oder das Abzeichen mit dem Totenkopf auch nicht irgendein Totenkopf war, sondern ein SS-Totenkopf und dass die Kumpels jetzt auch nicht irgendwelche Sauffreunde waren, sondern eben Kameradschaft und so weiter. Und dann kam halt, das kommt alles in diesem Verfahren raus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch die Anklage ist, habe ich mir jetzt gar nicht gemerkt bei Hanna tatsächlich, aber es ist eben versuchter Mord. Und vielleicht, um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, es wurde jetzt ein paar Mal so am Rande gesagt, also den Leuten wird dort vorgeworfen, 24 Jahre Knast. Und das ist jetzt nicht so, wie man es manchmal so als Höchststrafe so in den Raum stellt, so um irgendwie so eine Dimension klarzumachen, sondern ganz real. Man hat das gesehen bei Maya. In Ungarn ist es so, dass wenn so ein Verfahren beginnt, dann gibt es so einen ersten, oder so eine Art Vorverfahren ist es, wo du quasi vor Gericht gefragt wirst, stimmst du einem beschleunigten Verfahren zu, also gestehst du, dann gibt es ein beschleunigtes Verfahren Und die Staatsanwaltschaft hat auch angeboten, dass sie dazu bereit wäre für so ein beschleunigtes Verfahren und hat halt das Angebot gemacht von, waren es 9 Jahre oder 14? 14 Jahre. 14 Jahre bei Geständnis und ohne Hauptverfahren. Also es ist wirklich eine ganz reale, krasse Strafe, die wir dort bekommen.
Also was jetzt auch deutlich wird aus dem, was wir gesprochen haben, ist ja, dass ja sehr unterschiedliche europäische Regierungen an diesem ganzen Komplex beteiligt sind. Polizeibehörden, Geheimdienste und so weiter. Matthias, kannst du noch ein paar Sätze dazu sagen, wie diese Zusammenarbeit läuft, gelaufen ist? Und gibt es da vielleicht Systematiken, auch noch, du hast vorhin auch von Antifa Ost bzw. Soko Links gesprochen. Also genau, wie läuft das da eigentlich?
Na, es gibt ja so Verträge, die, auf denen man so eine Zusammenarbeit, so eine polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit machen kann. Also ein wichtiger, der wahrscheinlich auch der bekannteste ist, wurde ja schon benannt, ist der europäische Haftbefehl. Eigentlich liefert Deutschland ja keine eigenen Staatsangehörigen aus. Das macht eigentlich kein Staat, außer es gibt besondere Fälle von besonderer Bedeutung und so weiter. Aber in der EU gilt das nicht. Weil in der EU wurde halt verabredet, dass man untereinander eben auch ausliefert. Das ist ein über 20 Jahre altes Abkommen. Und es gibt nur relativ wenige Möglichkeiten, das zu verhindern. Es wurde auch schon gesagt, also Italien hat halt gesagt, dass das nicht in der Grundrechtecharta oder der Menschenrechtscharta entspricht, die Haftbedingungen. Und dann gibt es auch sowas wie es gibt so einen Rahmenbeschluss für den polizeilichen Informationsaustausch, dass die EU-Staaten quasi gleichgestellt sind wie eine nationale Polizeibehörde. Also wenn jetzt, was weiß ich, das sächsische LKA vom schleswig-holsteinischen LKA was wissen will, dann gibt es da bestimmte Fristen, in denen das erledigt werden muss und die müssen das auch kriegen. Und so einen Beschluss gibt es für Deutschland auch. Das hat hier wahrscheinlich gar keine Rolle gespielt. Aber für diesen Informationsaustausch muss dann immer jedes Land quasi eine Hauptstelle benennen, die ansprechbar ist dafür. In Deutschland ist es das BKA, das ist dieses sogenannte Sirene-Netzwerk, nennt sich das. Und das ist auch deutlich geworden. Also ich empfehle tatsächlich, diese Prozessberichte zu lesen. Die sind auch nicht besonders lang, aber ziemlich komprimiert. Da hat letzte oder vorletzte Woche eine BKA-lerin ausgesagt, die in dieser Stelle arbeitet. Also es gibt für den ganzen Komplex ist ein Lagezentrum eingerichtet worden, was quasi alle Informationsanfragen und Weitergaben koordiniert. Also die ermitteln nicht selber, aber die sind sozusagen so eine Schaltstelle. Und das ist natürlich hauptsächlich Ungarn. Und dann sind es 3 Landeskriminalämter, Thüringen, Sachsen und Berlin, die in diesen ganzen Komplex involviert sind. Und dann natürlich auch, wenn es Anfragen aus Italien gibt, Frankreich glaube ich jetzt nicht, weil in Frankreich ist eigentlich nur im Spiel, weil da Gino festgenommen wurde. Also so ist jedenfalls das BKA auch an diesem internationalen Austausch involviert. Und dann muss man vielleicht auch noch kurz erwähnen, dass die Bundespolizei hier auch mitgespielt hat bei dieser Blitzauslieferung von Jana, die ja eigentlich durch das sächsische LKA erfolgt ist. Aber das sächsische LKA kann nicht irgendwen einfach so abschieben, das ist Sache der Bundespolizei. Und da kam eben raus, dass das alles auch vorbereitet war. Also die Bundespolizei wurde mindestens 2 Wochen vorher schon informiert, dass die Abschiebung bevorsteht. Und diese Geschichte mit dieser Eilentscheidung, ne, also was Anna eben gesagt hat, dass klar ist, dass bei solchen Abschiebungen dann ein Eilantrag gestellt wird, das konnte die Soko Links, das so heißt die in Sachsen, konnte das auch wissen. Und diese ganze miese Tour, sie da so ruckzuck aus der Landes zu schaffen, bis dann die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht dann eben zu spät vorlag, da hat die Bundespolizei auch mitgespielt.
Okay, also wir haben jetzt schon festgestellt, internationale Fahndungen, Hausdurchsuchungen, Haftbefehle. Man könnte meinen, das sind ganz schön krasse, repressive Maßnahmen für eine Demo, wo ein paar Nazis auf die Fresse bekommen haben. Vielleicht so ein bisschen in Richtung Britta und an euch beide. Ja, wie sind die Erfahrungen damit, aber auch wie deutet ihr das? Ist das ein Angriff auf soziale Bewegungen in Europa? Was ist so ein bisschen die Message, die uns da eigentlich vermittelt wird?
Vielleicht fange ich an mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich kann berichten, dass wir haben so einen offenen Brief gestartet gegen die Auslieferung von Zeid als Grundrechtekomitee, also als so ein Grundrechte- und Menschenrechtsverein hier in Köln und haben da die Erfahrung gemacht, dass sich schon einige Leute zieren, diesen Brief zu unterzeichnen. Also da einige Organisationen dann sagen, das ist nicht innerhalb unseres Mandates. Also es wollen sich Personen und Selbstorganisationen, die menschenrechtlich arbeiten, nicht aus dem Fenster hängen für diesen Komplex. Das ist so das eine, was ich feststelle, dass es überhaupt recht schwierig ist, teilweise in so einer breiteren Öffentlichkeit für die Personen Solidarität zu bekommen oder überhaupt Unterstützung, dass sich öffentlich geäußert wird. Also es wird schon gesagt, sozusagen unter uns, ja, das ist schon eine krasse Sache, aber sich öffentlich dazu zu positionieren, das ist schon schwieriger. Und ich denke mal, dass ihr vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht habt.
Nee. Also, weil das ist vielleicht auch nochmal anders. Also wir haben also gerade diese Fragestellung, was bedeutet das? Also es ist jetzt in Hamburg, soll es Mitte Juni, also konkret am 19. Juni, eine Veranstaltung geben im Schauspielhaus. Das ist so das größte Theater in Hamburg, wo genau diese Fragestellung eigentlich auch ist, unter anderem, warum wird diese ganze Sache, die es da gegeben hat, warum wird die eigentlich so hochgespielt? Also was steckt dahinter, dass aus dieser Auseinandersetzung diese Art der Prozesse gemacht werden, diese Strafandrohungen sind, und das war schon auch, da kommen wir aber glaube ich später nochmal zu, auch viele, die in Hamburg da auch so waren, dass sie gesagt haben, also gar nicht bewerten, was ist da gewesen. Aber diese Bewertung, erstens diese Drohung, überhaupt nach Ungarn ausgeliefert zu werden und auch letztendlich diese Strafandrohung, dass das schon auch dazu geführt hat, dass da Leute offen für sind, also ansprechbar für sind, die jetzt über so eine, sage ich mal, linksradikale Szene deutlich hinausgeht. Also von daher finde ich, es ist anders jedenfalls, dass das aufgenommen worden ist.
Die Veranstaltung da im Schauspielhaus, die heißt Gestörtes Vertrauen, nennen die, und der Untertitel Schützt der Rechtsstaat vor Rechtsextremismus. Und das ist eben so eine linksliberale Fragestellung, die man da auch daraus ableiten kann. Und in diesem Kontext haben wir als Solidaritätsgruppe auch stark reingearbeitet, gleich schon von Anfang an, als wir anfingen, uns da zu mobilisieren, hatten auch eben die Gelegenheit, in dieses Universitäre da einzusteigen und da was anzuregen, das in der juristischen Fakultät mit dem Kuno Tartuffer, den eben schon beschriebenen, oder auch Tafusser, ich sage es immer falsch, Tafusser, und einem Berliner Experten, Professor Heger, und eben auch dem Professor Cornelius aus dem Hamburger Fakultät, die haben das dann gleich sehr hochgehängt als die Eingangsveranstaltung eines Kolloquiums oder einer Ringvorlesung zu verschiedenen Themen der europäischen Angleichung. Und da gibt es eben in dem Kontext richtig viele, auch aus diesen juristischen Spezialistenkreisen, die sich da extrem empören über die Vorgänge, die da eben hinterstecken. Also das ist eigentlich eine Öffentlichkeit, auf die wir auch abgesehen haben ein bisschen und die wir, glaube ich, auch weiterhin, also alle zusammen, dringend weiter mobilisieren müssen im weiteren Vorgehen da für alle unsere Anliegen sozusagen. Trotzdem nochmal den Schwenk auch einmal zurück zu deiner Frage, was die Repression da so bewirkt. Also wir haben tatsächlich ein bisschen weniger scharfes Klima da erstmal empfunden im hohen Norden. Es gab eine Hausdurchsuchung bei der Schwester von Clara. Da haben die Polizisten dann gemeint, sie wären bei der Mutter. Haben das überhaupt nicht verschaltet, ganz absurd. Die ist auch ein Stück älter als Clara, aber trotzdem war das eben eine ganz komisch angelegte Angelegenheit. Dann haben sie der Oma vor Weihnachten einen Besuch abgestattet und haben gefragt, ob sie da nicht mal auf ihre Enkelin einwirken kann. Also sehr merkwürdige Vorgänge. Aber sonst war da eigentlich nichts Explizites, jetzt so Beschattung mal und schon was einen beeindruckt und was natürlich extrem ätzend ist. Aber wirklich schwerwiegend war es vor allen Dingen in Thüringen und Sachsen. Also da gab es wirklich grauenhafte Hausdurchsuchungen, wo sie den nackten den Vater aus dem Bett geholt und nackt auf dem Hof fixiert haben vor den Augen seiner Kinder, also der Geschwister der gesuchten Person. Und das war alles in den ersten Wochen nach dem Februar 23. Da haben die sich da schon sehr dramatisch und auch wirklich traumatisierend benommen für viele der Angehörigen, die also jetzt auch in diesen Elternkreisen da zusammensitzen und mit denen, also die sind ja auch organisiert untereinander, die Eltern der Betroffenen, und da hat sich viel darüber ausgetauscht und da ist tatsächlich wirklich auch viel zu erzählen gewesen, oder auch weiterhin ist das ein sehr, sehr großes Thema. Einschüchterung und eben auch diese Verschränkung mit dem Vorgehen der Behörden und der öffentlichen Stimmung, glaube ich, auch in Sachsen und Thüringen, die auch anders ist als da bei uns im Norden bisher.
Ja, wir haben jetzt, glaube ich, an vielen Stellen so ein bisschen die Spannbreite aufgemacht zwischen was alles Möglichkeitsspielräume glimpflich weggekommen, gute Erfahrungen trotz all dem sein können, aber wo auch ganz viel fehlt, wo ganz viel offen ist, auch im bedrohlichen Sinne und so weiter. Deswegen würde ich jetzt gerne einmal das Video von Ilaria mit euch zum Anschauen, um dann weiter darüber zu sprechen, ja, was ist eigentlich mit der Solidarität?
Good afternoon, everyone, and thanks for being here. I would like to begin my speech with a statement that might seem obvious, but it's deeply significant. Solidarity was fundamental to my liberation. When I was detained in Hungary, cut off from the outside world, solidarity was the invisible but real thread that connected me to my comrades, my family, and to a broader community of people who believe in justice. Without this collective effort, I would not be here today as a free person. I will now try to tell you how solidarity was key in my story and what we could possibly learn from it. When I was first detained in Budapest, with very limited means of communicating with the outside world, I had no clear sense of what was happening beyond the prison walls. In my heart, I knew that my closest comrades were vigilant about my case, offering material and emotional support to me and to my family. One of the most extraordinary principles of our leftist world is the ethical commitment to solidarity, ensuring that no one is left behind, particularly when they fall victim to repression. Like so many before me, I experienced the warm embrace of solidarity firsthand. However, during my time inside, I had little access to Italian news or television, and thus my understanding of what was happening outside was limited. Occasionally, fragments of the outside world reached me. For example, once, Hungarian news broadcasted a clip of my father condemning the condition of my detention, and I received Zero Calcare's comics about the events in Budapest, though always months late. These were deeply moving moments, and even more moving were the times I saw friends and comrades in the courtroom audience. Despite knowing they'd only see me briefly from a great distance, they still traveled all the way to Budapest to be present. A glance, a smile, a moment of encouragement. These gestures meant everything to me in that moment. And when you are imprisoned, such acts are immensely powerful. Knowing you're not alone makes a significant difference to your psychological resilience. And when I was finally allowed to phone calls, my parents shared stories about the incredible network of solidarity being built outside. Even then, I only partially grasped the scope of it. Inside the prison, I began to witness the tangible effects of solidarity. As my case gained visibility and became a public issue, the treatment I received in prison began to improve. Solidarity, in this sense, became not just a source of comfort, but also a tool of political activity. When I was released first under house arrest and later as a free person, I saw with my own eyes the scale of the solidarity I had received, and I was astonished. The social energy of solidarity had grown far beyond anything I could have imagined. It took me time to fully comprehend its breadth, and even now, I'm sure there are aspects I don't fully understand. Over the months, countless people, some that I knew, many I didn't, had contributed in countless ways, all with one common goal, to secure my freedom. Some worked within their collectives or committees, and other organized fundraisers or theater performances. Some participated in demonstrations, while others simply talked to friends or family to raise awareness. This collective force expressed itself through a remarkable diversity of actions, all working in synergy. I'm convinced that the key to this victorious solidarity was its collective nature, its ability to bring together multiple approaches and practices without one excluding the other. This, unfortunately, is not always given. If we want solidarity to be effective, it's a political challenge we must address. How do we harmonize diverse forms of solidarity? How can we make them coexist? How can differences become strengths rather than obstacles? One of the immediate challenges we face now is create the conditions for a similar dynamic of solidarity for Maya, for Gino, and for all those who need to be defended against repression. To conclude, I want to reiterate that solidarity is not just a foundational value of our political movement. It is a crucial ingredient in the vision of the society we strive to build. Solidarity extends beyond our circles. It must encompass everyone we aim to involve in the fight against capitalism. If struggle is one side of the coin of our political mission, solidarity is the other. Expanding solidarity advances the cause of class struggle and the fight for the oppressed. It offers a tangible way to combat the principle of competition under capitalism and the domination inherent in fascism. Solidarity is the constructive energy we need to build a better, freer, and fairer society.
Yeah.
Wir hören, was Ilaria sagt. Wir haben Berichte bekommen, wie Möglichkeitsbereiche von Italien und Frankreich genutzt worden sind. Jetzt drängt sich so ein bisschen die Frage vielleicht auf, warum läuft das hier, wie das hier läuft? Also gibt es da einen anders verankerten Antifaschismus? Wir sehen hier, ich würde sagen auch bei Lina E., dass eine Solidarität, die, in der wir verschiedene Sachen als selbstverständlichen Teil der Bewegung sehen und da in die Verteidigung gehen, eigentlich häufig bei sozusagen der Wahl der Mittel aufhört, wobei es jetzt hier auch nochmal natürlich andere Fälle sind. Ihr habt beschrieben, ne, was die Dimension der schweren Verletzung ist. Wie gehen wir damit um? Ist es, ja, habt ihr Gedanken dazu? Ganz offen.
Ich fange mal an, weil ich hatte ja eben von dieser Reaktion auf diesen offenen Brief berichtet und dass verschiedene Menschen und Organisationen zögerlich waren. Das ist aber natürlich trotzdem so, dass ganz viele den auch unterzeichnet haben. Und das ist ja umso besonderer. Also ich meine, es ist halt richtig gut, dass Leute sich persönlich dafür einsetzen und den unterzeichnen und sich halt positionieren, ganz besonders eben für die Freiheit von allen AntifaschistInnen und gegen die Auslieferung von Said. Also das ist natürlich auch sehr toll. Und eine Frage war ja auch so ein bisschen, einerseits ist es natürlich Gesellschaft und die linke Bewegung und das andere ist natürlich, wie unterschiedlich die Einschätzung der Regierungen sind, ne, oder der Gerichte. Also wenn man jetzt nach Frankreich und Italien guckt, da muss man keine 5 Minuten warten quasi und dann sagen die, nee, also nach Ungarn liefern wir natürlich nicht aus, das ist ganz klar. Wenn sich hier irgendwie das ja, also genau, ausgeliefert wird und ansonsten sich jetzt bei Zeld ja offenbar immer noch schwer getan wird, obwohl alles auf dem Tisch liegt. Und das ist natürlich so eine Frage auch, wie Antifaschismus politisch bewertet wird. Und da gibt es natürlich große Unterschiede, also wir sind hier in Deutschland, während natürlich Frankreich und Italien eben auch so eine antifaschistische Tradition haben, auch staatlicherseits auf eine Art, die es hier natürlich nicht gibt. Und das ist natürlich so eine Sache, denke ich, wo wir auch zu der Unterstützung von Zaid und allen anderen natürlich diese Verbindung auch viel stärker machen müssen. Ne? Wir müssen davon so ein bisschen abkommen, auch zu sagen, okay, das ist da in Ungarn passiert, sondern wir müssen auch sagen, das sind Antifaschistinnen und das ist unser antifaschistischer Kampf. Das so ein bisschen in so einem größeren Kontext sehen, auch vor dem Hintergrund der politischen Situation aktuell und des erstarkenden Faschismus auch hier bei uns.
Was sie nicht gesagt hat, ist, ihr droht ja trotzdem noch die Auslieferung. Also das ist nicht vom Tisch. Dadurch, dass sie gewählt wurde ins Europaparlament, hat sie jetzt Immunität. Aber es gibt einen Prozess, diese Immunität aufzuheben. Der dauert. Und irgendwann wird sich ein Ausschuss damit befassen. Und der wird eine Empfehlung machen. Die wird wahrscheinlich lauten, die aufzuheben, weil das immer so ist. Und dann stimmt das Gesamtplenum darüber ab. Und dann wird es spannend. Und was sie... was hier jetzt auch nicht gesagt wurde, worauf du ja angespielt hast, Britta, also sie hat eine riesengroße Solidarität gehabt in ihrer, da wo sie herkommt, aus Mailand, soziale Zentren. Aber was, glaube ich, den Schalter umgelegt hat, war einfach diese öffentliche Empörung, als sie da beim Prozessauftakt in Ketten und an dieser Leine in eine Warnungssaal geführt wurde. Es ist irgendwie gelungen, das in eine riesengroße Empörung zu kanalisieren, dass dann Meloni bei Orban angerufen hat und der italienische Außenminister seinen Kollegen in Ungarn angerufen hat, der Botschafter einbestellt wurde. Und das muss man sich mal vorstellen. Eine rechtsextreme Regierung beschwert sich bei der anderen rechtsextremen Regierung, weil eine bekannte Antifaschistin raus soll. So, also das ist so undenkbar und das ist, was Britta meinte mit dieser so eine antifaschistische Tradition, die da vielleicht immer verankerter ist oder sowas. Aber trotzdem ist da auch bei uns auf jeden Fall Luft nach oben. Und hier ist es dann irgendwann mal nach 2 Jahren gelungen, Baerbock irgendwo abzugreifen und unter Druck zu setzen, die dann halt gesagt hat, wir kümmern uns, aber unsere Spezialität ist, dass wir das sozusagen eher im Stillen sozusagen verhandeln. Passiert jetzt natürlich nichts. Worauf ich auch noch aufmerksam machen möchte, ist, dass hier die Rechten das Thema besetzen und uns auch auf eine Weise vor sich hertreiben. Also das zu Beginn war das schon so, dass so rechte Medien wie Apollo News und so weiter, News war da glaube ich noch nicht ganz so populär, aber so diese ganze Bubble, massiv raufgesprungen ist auf diese Geschichte da in Ungarn und dafür so Worte benutzt hat, die ich jetzt gar nicht wiedergeben möchte. Und es auch geschafft hat, sozusagen da so eine Kulisse aufzubauen, die man dann auch erstmal wieder demontieren muss. Die Bild-Zeitung hat da massiv geschossen. Und das ist jetzt wieder passiert. Also Hanna S., die ist Kunststudentin. Und vor ein paar Wochen oder Monaten kam raus, dass ihr ein Bundeskunstpreis zuerkannt wurde. Und das war alles schon im Laufen, ohne dass die Leute da in dieser Kommission wussten, dass sie die Person ist, die im Knast sitzt. Und dann haben das aber eben Nius und diese Bubble öffentlich gemacht. Tichys Einblick und diese ganzen Medien haben eine massive Kampagne gefahren, dass sie diesen Preis nicht bekommt. Weil sie ja Linksterroristin und so weiter, so haben sie es inszeniert. Und tatsächlich ist das jetzt on hold. Das ist noch nicht vorbei, aber das ist so, es wird jetzt der Ausgang des Verfahrens abgewartet. Und wir hatten es im Vorgespräch noch, der Preis, den sie da, das Kunstwerk, für den sie den Preis kriegen sollte, ist eins, also sie beschäftigt sich viel mit feministischen und Gewaltthemen. Und das Kunstwerk ist eine Fußmatte, also ein Fußabtreter, der aus Frauenhaar gewebt ist. Dafür sollte sie den Preis bekommen. Und Rechte haben dafür gesorgt, dass das nicht funktioniert. Also, und das könnte man zum Beispiel auch benutzen, sozusagen. Ne? Also genau an diesem Verfahren, an dieser Fußmatte. Man könnte die Fußmatte auch ausstellen, keine Ahnung. Also.
Bitte.
Ja, super, danke, dass du das erzählst. Ich finde auch dieses ganze Verfahren mit allem, was da dran und drum sich rankt, bietet jede Menge Anknüpfungspunkte, sich zu engagieren, aus allen möglichen Haltungen heraus. Selbstverständlich antifaschistisch ist ja irgendwie unser Motto. Das ist alles irgendwie ein Teil, Teile, die wir unbedingt aufgreifen müssen als gesamte Bewegung. Ich wollte doch auch kurz ergänzen zu Italien. Zero Calcare ist ein sehr, sehr, sehr berühmter Mann in Italien. Der will deswegen nicht zu Lesereisen nach Deutschland kommen, weil er Angst hat, von seinen Fans hier irgendwie überrannt zu werden. Wir versuchen, den gerade mal einzuladen. Aber dieses Buch gibt es hier auch käuflich zu erwerben und das ist auf Deutsch übersetzt worden und man kann den Übersetzer und Aktivisten, der das promotet sozusagen, zu einer Lesung einladen. Das könnt ihr kaufen. Und das gehörte aber auch zu dieser Kampagne, die in Italien eben sehr stark war und dazu führte, dass Ilaria eben über Meloni für sie eingesetzt wurde. Und was ich auch noch als Detail ganz wichtig finde, sie hat nämlich dann den ersten Erfolg gegenüber Orban, war, dass Ilaria einen Hausarrest bekam. Also die kam raus aus dem Knast, dann wurde aber im Gerichtssaal vor allen Nazis, die da auch im Publikum saßen, die Adresse schon mal vorgelesen von diesem Hausarrest. Das war natürlich auch wieder so ein Detail, wie das da in Ungarn zugeht. Da war sie dann schon und von da aus wurde sie dann gewählt. Also zufällig genau in der Zeit oder auch nicht zufällig war dann aber die Bewegung so stark, dass sie sogar ins EU-Parlament gewählt wurde und dann eben zu ihrem Geburtstag im Juni dann noch dort nach Hause konnte. Und das finde ich deswegen ein interessantes Detail, weil zum einen ist das für uns natürlich ein wahnsinnig gutes Vorbild, also auch für Deutschland jetzt wirklich alles zu geben, weil es auch nicht nur um unsere Angeklagten da geht, sondern überhaupt auch um eine größere Entwicklung, die hier schon längst im Gange ist. Uns antifaschistisch voranzubringen und diesen Kampfbegriff Antifa, der da eben irgendwie jetzt immer als eine kriminelle Vereinigungsübertitel da irgendwie gebrandmarkt wird, also den sozusagen rauszuholen, also einfach diesen Begriff Antifaschismus, ich finde den Titel auch toll, den verteidigen und irgendwie hier nochmal nach vorne schieben. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, schade. Vielleicht finde ich ihn nachher wieder.
Ich mag auch noch ganz kurz was ergänzen, ja. Also es ist ja auch, also Antifaschismus, ich gebe dir total recht, der hat hier ein ganz spezielles Narrativ bekommen und was du gerade sagtest, dass die Rechten auch in der Lage sind, da die Stimmung zu beherrschen, das ist so. Das ist in Frankreich anders gewesen zum Beispiel, das haben auch die Kollegen aus Frankreich nochmal berichtet, dass das Thema überhaupt nicht besetzt war von den Nazis, Faschisten oder sonstigen, sondern tatsächlich nur von einer sehr breiten Öffentlichkeit, auch einer sehr intellektuellen Öffentlichkeit, also Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux hat sich vor Cino gestellt und gesagt, was soll das, warum soll ein junger Mensch, der im Übrigen ja auch kein französischer Staatsangehöriger ist, also es ging nun nicht mal darum, sondern was soll das, dass ein junger Mensch ausgeliefert wird in ein Regime, das wir als rechtsautoritär bezeichnen, das genau wieder das bringen wird, wogegen wir mit der Resistance schon mal gekämpft haben, also sehr starke Worte auch in diese Richtung. Und damit aber auch, ich sag mal so, unverbrüchliche Rechte gesichert haben, die hier toujours relativiert werden. Es ist doch nicht so, dass die Gerichte hier und auch die Staatsanwaltschaften nicht wüssten, was in Ungarn los ist. Die lesen auch Tageszeitung und die wissen ganz genau, wie da mit der LGBTIQ-Bewegung umgegangen wird und die wissen auch, inwieweit da der ungarische Nationalismus auf einem Tableau getragen wird. Die wissen, wie da mit Geflüchteten umgegangen wird. Das ist alles nichts, was denen unbekannt wäre. Und sie wissen noch dazu, aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, wie mit angeblich unverbrüchlichen, also so sagen sie ja immer, das sind unverbrüchliche rechtsstaatliche Garantien umgegangen wird. Das ist bewiesen. Das ist ja nichts mehr, was irgendwie nur von uns behauptet wird, sondern Maya leidet darunter. Und zwar tagtäglich und jeder weiß es. Und es gibt eidesstattliche Versicherungen, von Ilaria. Das heißt, es ist alles Fakt und es ist bekannt. Und wenn man sich da dann zum Handlanger machen lässt von letztlich rechten, faschistischen Bewegungen, die sagen, oh, das können wir alles so ein bisschen relativieren, dann sind wir genau in dem Moment, und das betrifft jetzt auch nochmal Said, deswegen will ich den Aspekt nochmal reinbringen, Said ist syrischer Staatsangehöriger, ist hierher gekommen, ist anerkannt worden, gilt insofern, weil er einen langen Aufenthalt hier auch hat, muss er wie ein deutscher Staatsangehöriger im Auslieferungsrecht eigentlich behandelt werden. Und in einer Zeit, in der ein Innenminister völkerrechtswidrig sagt, wir dürfen Asylsuchende an den Grenzen einfach aufhalten und stoppen, ist es natürlich vielleicht auch ein leichtes zu sagen, was interessiert uns der, wenn er dann in eine in Haftbedingungen und in eine Strafverfahrensbedingungen kommt, die nichts mit den eigentlich unverbrüchlichen rechtsstaatlichen Garantien zu tun haben. Und das ist ja alles eine Frage von, auch für bürgerliche Teile, die gar nicht den, jetzt sag ich mal, linksradikalen Antifaschismus vielleicht so dolle finden. Aber diesen Part, den müssten Sie eigentlich unabdingbar unterstützen, wenn Sie nicht wollen, dass sämtliche dieser Rechte, wovon ja nicht wenige hier auch aus Lehren aus 1900 oder nach, also durch den Zweiten Weltkrieg und den Faschismus entstanden sind, nicht ja, der Bann gebrochen wird, dass diese nicht mehr Geltung beanspruchen dürfen.
Ich würde gerne mit euch so auf die Zielgerade und in zwei kleine Aspekte kurz noch eintippen, bevor wir die Diskussion öffnen und den Raum für Fragen aufmachen. Ich würde sagen, also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie mobilisierbar bis jetzt Masse im Kontext sozusagen in Deutschland war. Wir haben über rechte und autoritäre Regierung gesprochen und befinden uns ja selber in diesen Zeiten im deutschen Kontext. Die Kriminalisierung passiert, das Skandalisieren reicht oft nicht aus. Auf staatliche Strukturen war noch nie Verlass, wenn es um Antifaschismus ging, und das sozusagen vielleicht auch mit dem Blick auf die zerstörte Vertrauensveranstaltung, auch da, wo dieser Glaube noch da ist, ist es, glaube ich, viel Grund, auch da ins Zweifeln zu kommen. Deswegen die Frage, ja, habt ihr da Gedanken zu? Also, was gilt es zu tun? Was sind Handlungsspielräume? Worauf müssen wir uns einstellen? Wie deutet ihr da diese Lage?
So, ja. Naja, was gilt zu tun? Kann ich so nicht beantworten, weil da gibt es bestimmt ganz viel zu tun. Aber ich kann ja nochmal vielleicht ein bisschen deutlicher, also unser Ansatz war ja, als das losging, auch eher diese, also erstmal wegzukommen von dieser ganzen Militanzfrage, also dass es gar nicht großartig aufkommt, also diese Frage, was ist da gewesen, und sich darüber auseinanderzusetzen, sondern es ging schon einerseits um die ganze Frage, die wir hatten, gegen die Auslieferung nach Ungarn, stark aber auch jetzt verbunden mit dem Abbau der Rechten, die es hier gibt, und dem zunehmenden Aufkommen der Faschisten, die es hier auch gibt. Und darüber halt zu gucken, auch in Kreise reinzukommen, die halt über unsere Szene hinausgehen. Und das, würde ich sagen, ist auch ein wichtiger Schritt. Also an diesen Punkten erstmal zu gucken, wie können wir da auch andere Leute ansprechen. So, das finde ich zumindest hat in natürlich damit verbunden, auch jetzt bei uns in Hamburg, dass darüber, dass die Eltern von Clara auch, mit denen wir da zu tun haben und auch viele Interviews gegeben haben, also auch versucht haben, in Presse reinzukommen, also relativ viel Presse angesprochen haben. Es gab Interviews, versucht haben, auch Politikerinnen anzuschreiben, und zwar gar nicht mit dem Denken, ach natürlich, die werden sowieso sofort sagen, das finden wir auch unmöglich, diese Illusion hatten wir gar nicht, sondern dieses Thema einfach überall erstmal reinzutragen. Das war ein wichtiger Punkt unserer Arbeit.
Ja, genau, nochmal ergänzen, dieses Narrativ sozusagen zu drehen, ne? Dass es nicht darum geht, dass da irgendwelche Kriminellen also diese Hammerbandung, was da alles irgendwie erstmal losgeschmettert kam in den ersten Monaten, dass das gedreht, also das hast du extra nicht gesagt, sorry. Genau, es war ja erstmal so ein Roll von rechts sozusagen, und dann ging es halt darum, erstmal das vom Kopf auf die Füße zu stellen und zu sagen, es ging um den Tag der Ehre, und das ist das, wo wir hingucken. Und wenn wir eine Veranstaltung machen, dann fangen wir mit den Visagen an, dann wollen wir erstmal genau zeigen, was ist eigentlich dahinter gewesen, hinter dem, wo das jetzt erstmal anfing, dieser Budapest-Komplex, und nicht über das reden, was da jetzt draus gemacht wird. Und das ist, finde ich, relativ gut gelungen gewesen, jedenfalls zu dem Zeitpunkt. Also Meyer wurde ja im Dezember verhaftet, und dann im Januar gab es unsere Veranstaltung mit diesem Kuno Und kurz danach stellten sich die 7 und später die 8 von den Untergetauchten, die eben auch schon selber versucht hatten anzubieten, wenn wir nicht abgeschoben werden, würden wir uns sogar stellen. Das wurde mal knallhart abgelehnt, und die haben es dann mutigerweise ohne Deal gemacht, wo man auch sagen kann, Wahnsinn. Aber das hatte sich sozusagen dann so entwickelt, dass durch diese Veranstaltung und auch diese Öffentlichkeitsarbeit vorher und auch die intensive Pressearbeit und also alles, was da schon gelaufen war von den Eltern, also auch nicht nur aus Hamburg, sondern von dieser Elterngruppe, die extrem aktiv natürlich auch war, hat dann dazu geführt, dass tatsächlich mit Presse zusammen dieser Moment am 20. Januar, da warst du ja beteiligt, Anna, gut gelungen war. Die haben sich in 8 Bundesländern gestellt oder in 6 und immer mit Presse dabei und nichts war vorher aufgeflogen. Und die Presse hat das dann eben auch aufgenommen und hat genau so erzählt, wie wir das auch wollten, nämlich hier sind die jungen Leute und da ist der Tag der Ehre und dann ist das passiert und dann ist das passiert. Und das war natürlich eine ganz andere Erzählung, als in diesem Jahr vorher sozusagen die öffentliche Meinung diktiert hat. Und kurz danach kam dieses Verfassungsgerichtsurteil dann am Anfang Februar auch raus. Vorher war es ja sozusagen nur eine einstweilige Verfügung gewesen. Und dann kam dieser Beschluss und der war dann in der Tagesschau. Und dann kam dann nach wie vor Prozesseröffnung von von Maya in Budapest. Und auch das war in der Tagesschau. Sie mit der Leine und so. Also das war vorher alles undenkbar gewesen, dass in deutschen Medien so berichtet wird. Und da hast du natürlich auch einen riesen Anteil, Matthias. Also das ist irgendwie nicht das ist uns nicht geschenkt gewesen, sondern das haben wir auch erarbeitet, dass das so weit gekommen war. Und jetzt sind wir natürlich immer noch am Rödeln und beim Rödeln und da passiert viel zu wenig. Aber wir können natürlich auf gar keinen Fall jemals aufhören. Und wenn wir dann hören, in anderen Ländern haben sie auch einfach schon mit einer anderen Startvoraussetzung, aber trotzdem auch wirklich richtig was erwirkt. Und so, dann wird es weiter drum gehen müssen. Also wirklich sich da mal reinzuschmeißen und zwar zu jedem Anlass. Also vom Kunstpreis bis zum juristischen Detailthema bis hin zur nächsten Demo und Knastkundgebung und so. Genau, dann wollte ich noch sagen, Ilaria hat das ja gerade so schön gesagt, wie ihr das Kraft gegeben hat. Ne? Und das dürfen wir nicht vergessen. You never walk alone. Also wir bleiben bei euch, egal wo ihr seid, wie es euch geht, was mit euch angestellt wird. Wir sind an eurer Seite. Wir schreiben, wir besuchen euch, wir trauen uns in die Prozesse, selbst wenn die scheiß Nazis davor stehen und einen bespucken, wie in Budapest oder so. Wir bleiben dran und wir machen es alle von da, wo wir sind. Jeder und jede. Und so. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Frage von bist du hier oder da organisiert, sondern das ist unser aller Job. So.
Das ist gar nicht zu toppen. Das ist auch eine super Arbeit, was ihr macht. Allerdings gibt es auch so ein paar Beschränkungen, ein paar Steine noch aus dem Weg zu räumen. Und es gibt halt auch so ein paar Ziele, die man vielleicht reformistisch nennen kann, aber dafür sind sie auch greifbarer. Also wir müssen auf jeden Fall dafür kämpfen, für Maya kämpfen, weil die auch viel sozusagen für uns oder für die anderen vorkämpft. Also die Entscheidung, dass die 6 wohl nicht ausgeliefert werden, kann man, glaube ich, sagen, das hat Maya gemacht. So, also dieses, ne, weiß ich nicht, ist jetzt vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber kann man politisch so sehen, dass halt quasi sie auch deutlich gemacht, also they deutlich gemacht hat, die Haftbedingungen und so weiter und diese ganze Geschichte mit der Eilentscheidung, über die sich dann hinweggesetzt wurde und so weiter. Dass Maya Haftverschonung bekommt in Ungarn. Also Maya zurückholen ist natürlich unsere Maximalforderung, auch an die Regierung. Aber sorry, ich bin hier als Journalist auf dem Podium und ich weiß, dass es nicht geht. Also du kannst ja nicht die Bundespolizei oder die Bundeswehr hinschicken, um Maya wieder rauszuholen. Und was das Verfassungsgericht hier anordnet, da wussten die in Ungarn. Das ist egal, weil das natürlich Deutschland keine Zwangsmittel in Ungarn einsetzen kann und es gibt auch kein Weltgericht oder kein europäisches Gericht, was jetzt sagen kann, Deutschland hat Recht und Maya muss wieder zurück nach Deutschland. Das geht nur auf diplomatischen Wege. Da war schon die letzte Bundesregierung nicht zu bereit, bei der jetzigen, also und deswegen muss man halt irgendwie versuchen, Druck zu machen, dass sie wenigstens so wie Ilaria Salis erstmal in Hausarrest kommt und dann kann man weitersehen. Und das Gleiche eigentlich auch bei denen, die hier in Deutschland in Untersuchung sitzen. Also die Leute haben sich gestellt, die haben sich todesmutig sozusagen in der Bestie da irgendwie ausgeliefert. Und es gibt überhaupt keinen Grund, denen nicht Haftverschonung zu geben. Gibt es einfach nicht.
Ja.
Ja, also das nochmal ganz klar betonen, weil wir hier in Köln sind. Zaid hat sich hier in Köln gestellt, aber ja nicht nur Zaid, es waren ja zwei. Und die meisten von euch werden ja kennen, das Polizeipräsidium in Kalk. Also sind wir da hin und haben da geklingelt und so. Und dann kam da die Polizei raus, irgend so ein Mensch, und hat gesagt, oh nee, warum seid ihr hier? War hier die Autobahnausfahrt oder was? Wir waren total angeätzt, dass wir in Köln waren und haben uns dann 1,5 Stunden, also das nochmal zur Flaggenflucht gefahren, 1,5 Stunden da sitzen lassen, ihr wart da vielleicht, manche von euch schon mal, da kann man so drin sitzen, jederzeit raus und reingehen. Und wenn man zu dem Schluss kommt, sich zu stellen, ohne, es ist vorher nochmal gesagt worden, ohne dass es irgendeine Garantie gab, dass das Verfahren in Deutschland durchgeführt wird. Wir haben es versucht, es gab klipp und klare Absagen, also null. In dem Wissen, dass es europäische Haftbefehle gibt, in dem Wissen, dass Meyer trotz einer positiven Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegen eine Auslieferung ausgeliefert wurde. Also in all dem Wissen stellen sich Menschen und sagen, hallo, wir wollen das Verfahren durchführen. Da muss man erstmal ganz schön viele Pirouetten drehen, dass man auf die Idee kommt zu sagen, diese Menschen würden dann wieder plötzlich, weil sie dann kapiert haben, was es bedeutet, in Haft zu sitzen, ich bitte euch, dann rauszugehen und zu sagen, so, jetzt laufe ich doch wieder davon. Und das ist aber, wird einfach so gesagt. Ne? Also waren dann vorgeführt und wurde gesagt, nö, natürlich Fluchtgefahr. Und ebenso auch bei Hanna. Ne? Also auch die, Hanna war ja nur nicht mal untergetaucht. Hanna war zu Hause, Hanna war in ihrem ganz normalen sozialen Dasein. Und dann heißt es bei den Haftprüfungsanträgen, nö, die Fluchtgefahr ist so groß. Und dann kommt, das kam auch bei Zaid immer wieder, ein international koordiniertes und zusammenarbeitendes linksextremistisches Netzwerk, Stimme da im Hintergrund, das jederzeit in der Lage ist, die Menschen wieder zum Untertauchen zu bringen. Und das ist das genau, was ich glaube schon, also es ist, naja, die Fakten sprechen eindeutig, deswegen absolute Unterstützung, da, Fluchtgefahr kann man da, wenn man es ernsthaft angehen würde, nicht in irgendeiner Weise annehmen.